Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ein wunderschönes, herzliches Willkommen, lieber Dr. Jochen Allgemessen. Hier steht aber Joachim Allgemessen, also nicht irritiert sein. Ich nenne Joachim Jochen. Ich freue mich ganz herzlich mit ja besonders viel Leidenschaft und auch Verbindung zu dir, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb die Einladung angenommen hast. Und Grüße von Hamburg nach Hannover.
Vielen Dank, liebe Claudi. Ich freue mich sehr.
Sehr cool.
Und vielen Dank für die Einladung. Also wirklich, wir haben ja schon eine lange Historie. Und als du mir die E-Mail geschrieben hast, dachte ich mir, ja, na endlich. Ah! ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir ein bisschen mutmachende Geschichten zu erzählen.
Ja, cool. Ja, die hast du ja alle mal. Und ich finde auch deinen Werdegang besonders spannend und möchte auch ganz gerne teilen, wo du denn gerade momentan platziert und located bist. Du bist Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokratischen Partei. Der Christian Dürr ist sozusagen deine Verlinkung. Und und das ist auch relativ neu. Und wir haben uns als in deiner Position als Geschäftsführung der X4B, was eine Tochter der Niedersachsen Metall ist, kennengelernt. Ja, und auch viel im Bereich Vertrieb zusammen gemacht. Und teil doch gerne sozusagen nochmal deine Perspektive, was denn ein Büroleiter macht der FDP.
Ja, also ich glaube, um das zu erklären, vielleicht gehe ich einmal so ein bisschen meine eigene Historie, ohne jetzt hier mein Lebenslauf runterzubeten. Also ich bin gelehrter Bankkaufmann, immer schon vertrieblich irgendwie da orientiert gewesen, bin Ökonom, aber sowohl BWL als auch VWL, also ich habe so eine Mischung gemacht, bin Liberaler schon sehr lange, also liberaler Geist. Mit Liberalismus verbindet man immer einen Optimismus. Also ich bin so ein Typ, der immer sagt, alles wird gut. Also ich glaube, dieses alles wird gut ist etwas, was eines meiner häufigsten Redewendungen ist, die ich nutze. Bin so ein Kümmerertyp. Bei mir steht der Kunde irgendwie immer im Vordergrund. Mit Kunde meine ich nicht zwingend so den Kunden, weißt du, sondern halt so Menschen um mich rum, dass es denen halt gut geht, dass ich mich halt kümmere um deren Anliegen. Deswegen komme ich nicht aus der Büroleiter-Tätigkeit. Genau, du hast gerade gesagt, ich habe lange für die Industrie gearbeitet, habe als letzte Station diese Geschäftsführertätigkeit bei X4B gemacht, was eine Beratungsunit des Verbands der Metallindustrie, Metall- und Elektroindustrie Niedersachsen ist. Genau, jetzt gerade wieder Politik. In der Politik, wo ich schon mal war, also ich war immer zwischendurch mal raus in der Wirtschaft, wie ich gerade gesagt habe, und jetzt wieder in der Politik, habe ich so eine Aufgabe, dass ich, ich habe vor ein paar Tagen gesagt, ich habe morgens um 9 mich mit dem Thema Tierwohl beschäftigt, um 10 habe ich Verbrennerverbot gemacht, um 11 habe ich mich mit der Energiekrise beschäftigt. Also das Themenspektrum ist einfach enorm breit. Und ich habe eine große koordinierende Aufgabe, weil das Büro des Fraktionsvorsitzenden hat ja kein Fachspezifikum, sondern da läuft ja einfach alles zusammen, was gerade sehr drängend ist. Und da screene ich die ganzen Themen, bin aber vor allem auch Ansprechpartner nach draußen. Also das heißt halt, Unternehmer kommen auf mich zu, Bürgerinnen und Bürger kommen auf mich zu, Verbände und stellen mir Fragen. So. Und deswegen ist so dieses Beratende, was ich ja bei X4B auch gemacht habe, jetzt ähnlich, nur auf ein bisschen anderen Level. Und gleichzeitig leite ich ein Team mit 11 Leuten. Also habe eine kleine Mannschaft so um mich rum, ein ganz wunderbares Team. Und das ist dann alles auch sehr tagesfüllend. Tagesfüllend auch insofern, weil, und das ist mir immer sehr wichtig, ich auch Vater eines wunderbaren Sohnes bin, einer ganz bezaubernden Frau. Also nicht Vater einer Frau, sondern Mann einer bezaubernden Frau. Und Familie und Beruf zu vereinbaren, ist ja immer eine große Herausforderung. Und genau, das ist so ein bisschen.
Und das kriegst du, glaube ich, auch ganz gut hin, weil jetzt natürlich mit den heutigen Gegebenheiten du nicht immer in Berlin sein musst, sondern halt auch pendeln kannst und auch ein paar Tage dann halt in Hannover und auch da bleiben kannst, wohnhaft, nehme ich an.
Ja, genau. Also Es ist halt tatsächlich, Corona hat da einiges verändert. Ich glaube, das haben dir bestimmt auch schon einige bei dir im Podcast erzählt. Wie man vielleicht sieht, ich sitze gerade auch im Homeoffice. Im Bundestag gibt es 20 Sitzungswochen im Jahr und 32 sitzungsfreie Wochen im Jahr. In diesen Sitzungswochen, da, ich sag mal ein bisschen platt, da geht es halt immer ab, ne? In Berlin. Das ist alles sehr hektisch. Und da bin ich dann auch vor Ort. Und in sitzungsfreien Wochen kann man aber viel mit Telefon und Laptop machen. Und deswegen bin ich in sitzungsfreien Wochen tatsächlich viel im Homeoffice.
Also so ungefähr alle 2 Wochen. Oder ist das?
Genau. Also du hast ja eine lange Sommerpause, ne? Im Bundestag. Da war ich sehr viel im Homeoffice, versucht dann immer mal rüberzufahren, ne? Also man hat ja auch immer ein Team und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieser persönliche Austausch, den kannst du ja nicht komplett wegdigitalisieren, ne? Also wir machen auch unsere Team-Meetings digital, weil dann sitzt auch jeder vom Laptop und kann auch Dinge auch kurz mal rein, also in den Kalender reinschauen und keine Ahnung. Also das hilft schon, aber das ersetzt ja nicht das persönliche Gespräch, ne? Und deswegen versuche ich dann relativ viel rüber zu fahren. Berlin-Hannover ist eine super geile Verbindung, 1,5 Stunden mit der Bahn, das kann man gut machen.
Und vielleicht noch eine Frage in Richtung operativer Tätigkeit. Also wenn du sagst, du hast so ein großes Spektrum, dann sind das immer Projekte, die irgendwie weiterentwickelt werden dürfen? Oder wie darf man sich das sozusagen so als jemand, der viel mit der Wirtschaft eher zu tun hat, vorstellen?
Naja, also Politik ist ja sehr schnell, ne? Also es passieren ja fast täglich passieren ja irgendwie neue Sachen. Ne? Jetzt haben wir diese Zeitenwende gehabt im Februar diesen Jahres mit diesem fürchterlichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dann als Konsequenz diese Energiekrise. Und auf der einen Seite, wir haben 2 Koalitionspartner zum Beispiel, ne? Also wir müssen ja auch viel koordinieren. Also die FDP hatte ja Klammer auf, leider, Klammer zu, keine absolute Mehrheit bekommen bei der Bundestagswahl, wie es bekannt ist. Nein, also wir haben Koalitionspartner und die Koalitionspartner haben verschiedene Positionierungen zu eigenen Punkten. Und da muss man sich halt abstimmen, ne? So. Ja. Und das gilt nicht nur für die Koalitionspartner, sondern natürlich für intern auch. Weil du halt so eine große Themenvielfalt hast du zu jedem Thema auch deinen Experten. Und dann ist es immer wichtig, diese Abstimmung vorzunehmen, sodass am Ende halt so eine Art Kompromiss rauskommt. Und das ist auch ein großer Teil der Arbeit, die wir mit dem ganzen Team aber auch machen.
Okay, und jetzt bist du sozusagen ja mehrfach geswitcht zwischen Wirtschaft und Politik und hast dich also aus der Ferne für mich immer in beiden Welten wohlgefühlt. Und was ist jetzt der Grund, der dich sozusagen wieder zur Politik gebracht hat? Braucht es einfach einen Change? Gab es eine tolle Opportunity? Oder was hat dich bewegt, sozusagen den nächsten Schritt wieder zu gehen?
Also ich habe mich in dieser Rolle bei X4B, ne, als ich diese Beratungsunit zusammen mit meinem sehr geschätzten alten Kollegen Markus Humpert geleitet habe, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ne? Also ich wäre nicht gewechselt, wäre nicht diese Option gekommen. Mhm. Ich kenne Christian Dürr einfach schon sehr lange, habe für ihn schon mal gearbeitet. Und ich finde, wenn man für Menschen arbeitet und dabei ein unheimlich gutes Gefühl hat, also ich hoffe, wenn er das hört, tut er mir nicht unrecht, wenn ich sagen würde, dass man, also es ist halt so eine Kumpelbeziehung. Also wir vertrauen uns halt sehr und das passt halt unglaublich gut in der Zusammenarbeit. Und ich habe Christian damals, ich bin damals nicht weggegangen, weil es mir keinen Spaß gemacht hat oder weil ich irgendwie mit dem Vorgesetzten Probleme hatte. Ganz im Gegenteil. Das war damals echt 2 Weineaugen, sondern das war bei mir damals eher der Punkt, das war vor Corona und ich habe eine Familie gegründet. So, und das war, meine Frau kommt, ich ja auch, aus Hannover, ist hier, ist ja auch beruflich tätig. Und da war es für uns damals schwer, so dieses Hannover-Berlin mit Familiengründung irgendwie zu machen. Ne? Mhm. Und das war dann der Grund für mich, dann damals zu gehen und bin dann in die Wirtschaft, was aus heutiger Perspektive total richtig war, weil ich die andere Seite kennengelernt habe. Ne? Ja. Und das aus heutiger Perspektive alles viel besser einschätzen kann, die andere Seite zu kennen. Und ich bin da zurückgekommen, weil erstens Christian Dürr mich gefragt hat und da konnte ich einfach nicht Nein sagen, die Arbeitsbedingungen sich ein bisschen verändert haben und das einfach, er ist jetzt auch Fraktionsvorsitzender geworden, das ist natürlich auch eine ganz spannende Aufgabe im Rahmen der Bundesregierung. Ich habe vorher halt mein Leben lang nur Opposition gemacht und jetzt kann ich das mal begleiten und das ist etwas, was sehr spannend ist.
Ja, sehr cool. Und weil du ja beide Welten sozusagen sehr intensiv kennengelernt hast, und wir in dem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, würde es mich natürlich sehr interessieren, so deine Meinung zu hören, was denn da die Politik von Wirtschaft und die Wirtschaft von Politik lernen kann. Oder wo es da vielleicht auch Schnittstellen gibt oder Überschneidungen. Was ist da so deine Einschätzung?
Also ich glaube, ziehen wir es mal auf Vertrieb. Ne? Ich glaube, in Bezug auf Vertrieb ist Politik eigentlich genau das Gleiche. Also ich habe so eine Maxime irgendwann mal für mich selber, das habe ich auch mal gelesen. Man sagt ja, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches beträgt 9 Sekunden. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist noch eine Sekunde weniger. Das sind nämlich 8. So 8 Sekunden. Ne? Und das war für mich in Bezug auf den Vertrieb, bedeutete das immer, ich muss es halt schaffen, innerhalb von 8 Sekunden eine spannende Geschichte zu erzählen, die der andere auch versteht oder zumindest damit er mir folgt. In der Politik ist das genau das Gleiche. Also wir haben halt einen unheimlich hohen Workload. Es geht immer alles sehr schnell. Und ich habe dann zwar nicht immer nur 8 Sekunden Zeit, aber zumindest habe ich immer wenig Zeit. Also muss halt sehr prägnant sein in meinen Botschaften, die ich sende. Und damit meine ich jetzt das Interne. Gleichzeitig extern Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern da draußen. Ne? Diese Komplexität von vielen Sachverhalten. Nehmen wir das Thema Außenpolitik. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen auf dieser Welt Außenpolitik verstehen. Also diese ganzen geopolitischen Zusammenhänge, das ist so schwer, das ist so komplex. Trotzdem hat natürlich jeder eine Meinung dazu. Und die Aufgabe von Politik, die sich ja den ganzen Tag mit Riesenapparaten damit beschäftigt, ist es halt, mit möglichst einfachen Botschaften das runterzubrechen. Mhm. Und da findest du dann einen Zusammenhang zwischen Politik und Vertrieb, weil letztlich, Claudi, du kennst das sehr gut, als Vertriebsexpertin, letztlich geht es auch darum, dass man diese Botschaft, die man senden möchte, über ein Produkt, über eine Beratungsdienstleistung oder wie auch immer, möglichst einfach und kurz zusammenfasst. Thema 2, und das passt dazu ganz gut, ist das Thema Storytelling. Also wir versuchen in der Politik auch immer eine Geschichte zu erzählen. Ne? Also du versuchst ja auch Emotionen anzusprechen. Als Ökonom, da haben wir immer vom Homo economicus gesprochen, also quasi der rationale Mensch, den gibt's ja nicht. Also es gibt keinen rationalen Menschen. Menschen sind immer emotional und viele Entscheidungen werden einfach auch aus dem Bauch heraus getroffen. Deswegen musst du emotional agieren. Und das Gleiche gilt ja auch für die Wirtschaft. So dieses Thema Storytelling ist was mich irgendwie schon lange umtreibt. Denk so an diese Marken, die es so gibt. Nespresso fällt mir gerade ein. Ne? Wenn ich jetzt fragen würde, was kommt dir in den Sinn, wenn ich dir sage Nespresso?
George Clooney.
Ja, genau, sagst du George Clooney. wenn ich dir, und es geht ja nicht um George Clooney, sondern es geht ja darum, dass George Clooney ein Testimonial dafür abgegeben hat, dass er sich für diesen Kaffee entschieden hat. Ne? Oder Krombacher. Krombacher hat es geschafft, halt dieses Thema Klima zu besetzen als Biermarke. Ne? Und das ist, das beobachte ich immer sehr gerne. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass ich der größte Storyteller bin, aber zumindest arbeite ich daran. Ne? Also es ist auch sehr schwer, so Geschichten zu erzählen. Ne? Ja. Und vielleicht so ein letztes Beispiel, weil ich das jetzt vor kurzem erst entdeckt habe und ganz, ganz toll fand. Vielleicht auch für diejenigen, die uns zuhören. Es gibt einen Instagram-Channel, der nennt sich Charity Water. Und das hat mich so beeindruckt, weil bei Charity Water kannst du halt Geld spenden und die tragen dazu bei, dass Menschen in armen Regionen sauberes Trinkwasser bekommen. Mhm. Und die Kritik an Spenden ist ja häufig, dass es sehr intransparent ist. Und Charity Water schafft es halt über diesen Instagram-Channel sehr transparent darzulegen, wo genau das Geld hinfließt und zeigt halt über Geschichten dieser Gemeinden, wie die halt von diesem sauberen Trinkwasser profitieren. Ne? So, und das ist letztendlich auch Storytelling. Ne? Und deswegen finde ich, das ist jetzt eine soziale Organisation, das andere ist dann Politik, das andere ist Wirtschaft. Wir alle müssen Geschichten erzählen. Und mit Geschichten meine ich nicht die Märchengeschichte, also quasi die Unwahrheit vielleicht auch am Ende erzählt oder träumt, weil Wahrheit ist ja, können wir auch nochmal von Wahrheit sprechen, sondern einfach eine Geschichte mit Spannungsbogen und mit vielleicht manchmal auch einem überraschenden Ende, weil das macht es ja manchmal auch noch ganz amüsant.
Sehr spannend. Und das war ja sozusagen so die Parallelen, ne, zu Politik und Vertrieb. Und wenn, gibt es auch was, wo du sagen würdest, das kann der eine von dem anderen lernen, weil das ist, sind ja eher Ähnlichkeiten. Also gut, man könnte jetzt sagen, okay, Storytelling wäre so eine Sache, aber fällt dir noch irgendwas anderes zusätzlich ein, was, wo vielleicht Politik mehr von Vertrieb oder Wirtschaft lernen kann und vice versa?
Ja, ich glaube, vielleicht ein Ticken anders, weil es gibt einen ganz markanten Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik. Und das ist etwas, ich mag beides, aber es ist schon ein Unterschied. Und zwar, in der Politik bist du immer sehr abstrakt, weil du Entscheidungen triffst für viele verschiedene Menschen, Organisationen und so weiter. Nehmen wir dieses Thema Infektionsschutzgesetz zum Beispiel. In Bezug auf Altenheime hatten wir es vor kurzem, dann willst du als Politik dazu beitragen, dass die vulnerablen Gruppen in diesen Altenheimen geschützt werden. Jetzt gibt es aber Fälle, wo dann in dem Altenheim ein Café zum Beispiel ist. So, und dieses Café verkauft nicht nur den Kaffee an den Altenheimleute, also an die alten Menschen, sondern auch an Externe. Hat aber ein Problem, weil es unter die Regulierung der Altenheime fällt. So, das sind dann so Probleme, wo Politik ja leider immer sehr abstrakt drauf guckt, was aber auch deren Aufgabe ist. Gehst du in die Wirtschaft, bist du in der Wirtschaft immer viel konkreter. Also du hast halt konkrete Projekte, da hängt ein Geldvolumen dahinter, du bist beauftragt, also du hast ein Volumen, Budget, was du bekommst, also einen Preis, und musst dafür halt eine Leistung bringen. Und das ist so der Unterschied. Also das eine ist, du schaffst dann ja auch als jemand, der ein konkretes Projekt in der Wirtschaft bearbeitet hat, hast du ja am Ende auch ein klares Ergebnis. Und dieses Ergebnis hast du in der Politik eigentlich nie so richtig, weil du halt immer auf so einem sehr abstrakten Niveau unterwegs bist.
Ja, spannend.
Da kann man, es gibt ein schönes Buch von Katja Suding, die in der letzten, Hamburg, ne, das ist ja deine Hut, die in der letzten Legislaturperiode dann ja aus der Politik sich zurückgezogen hat. Und ich habe das Buch dann natürlich auch gelesen, ist ja auch FDP-Frau und kennenlernen dürfen. Und ja, sie beschreibt das in dem Buch auch. Also ich habe mich da sehr wiedergefunden. Ne? Also gerade wenn du in der Wirtschaft und Politik mal warst, dann lernst du diese unterschiedlichen Vorgehensweisen kennen. Und ich glaube, sowohl Wirtschaft als auch Politik muss die andere Seite unbedingt verstehen, lernen. Und deswegen ist es immer auch gut, empfehle ich auch jedem, wenn er mich fragt, wie lange er Politik war, sage ich immer, geh mal in die Wirtschaft. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
Ja, spannend. Und ich glaube, ja, dadurch hast du irgendwie auch ein größeres, ganzheitlicheres Denken und hast natürlich auch beide Seiten irgendwie verinnerlicht und kannst wahrscheinlich auch dann noch mehr verbinden, vermitteln, verknüpfen und eben auch manchmal ja vielleicht auch erforderlich für beide Seiten argumentieren, ne, um zu dem Ergebnis zu kommen. Wenn du nochmal auf die Vertriebszeit schaust, jetzt aus der Wirtschaft, weil das ja auch ein Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb ist, was ist denn das, wo du sagst, Mensch, das sind wirklich meine Learnings oder meine Hacks tatsächlich auch, die ich gerne weitergeben würde, weil sie so für mich so wertvoll waren und so schöne Insights gegeben haben und vielleicht sogar Aha-Effekte, von denen die Zuhörer und Zuschauer lernen könnten?
Insgesamt, was mir aufgefallen ist in meiner Zeit, als ich Vertrieb gemacht habe, aber das ist heute genau das Gleiche, wie gesagt, ne, Nähe, Vertrieb und Politik, ist so dieses offene Mindset, zuhören, offenes Ohr haben. Du kennst das auch, dass man Gespräche führt mit Menschen, wo du nach einer halben Stunde denkst, das führt ja jetzt zu nichts. Ne? Also so Gespräche, wo du das Gefühl hast, hier kommt eigentlich jetzt gerade gar nichts mehr raus, weil man gar keine gemeinsamen Ansatzpunkte hat. Und dann nach einer halben Stunde sagt der andere aber irgendwie was, wo du plötzlich doch einen Ansatzpunkt findest. Also was ich sagen möchte ist, ich habe das so oft erlebt, dass es Menschen gibt, die einfach nur reden, ne? Also Sender sind. Aber du kommst gerade im Vertrieb, und Vertrieb hat ja manchmal auch manchmal auch so negativ besetzt. Es ist ja mehr ein Kooperationsprojekt. Also man hilft ja jetzt, ne? Und sowas entsteht, wenn man einfach über Dinge gemeinsam sich austauscht. Und wenn ich so an meine Zeit auch bei XVB zurückdenke, dann habe ich genau das gemacht. Also das XVB ist eine Beratungsunit, wie gesagt, vom Verband der Metallindustrie. Da sind ungefähr 1.500 Unternehmen aus Niedersachsen organisiert. Und wir sind damals eigentlich nur rausgefahren. Wir hatten ein großes, breites Expertennetzwerk um uns rum zu allen Themen, also vom Fachkräftemangel bis hin zur Digitalisierung. Also Berater hatten wir irgendwie alles mit, oder Gesellschaftsrecht, also wir hatten alles Mögliche, konnten, oder Vertrieb, Claudia Freimuth, konnten wir vieles abdecken. Und wir sind dann immer noch rausgelaufen und haben halt uns mit den Leuten unterhalten. Und es war halt immer so, es gibt immer einen Bedarf. Und ja, mir fiel damals halt auch auf, und das war für mich ein ganz spannendes Learning, dass wir ja auch über die Digitalisierung des Mittelstandes einfach sehr viel sprechen. Oder nicht nur Digitalisierung, sondern eher darum, ist der Mittelstand schon angekommen in der heutigen Zeit? Und dieses Bild des Mittelstandes in Deutschland ist brutal heterogen. Also brutal heterogen. Und da gibt es so viel Aufholpotenzial. Und viele sind so tief gefangen im operativen Doing, dass sie gar keine Zeit dafür haben, sich ja mit Leuten auszutauschen. Und das war so unsere Aufgabe. Und das finde ich ganz wichtig, dass man einfach zuhört und dann einen Hinweis gibt, da können wir vielleicht helfen.
Da muss ich auch mal sagen, das fand ich auch immer sehr beeindruckend, weil man konnte deutlich spüren, dass das sozusagen auch deine Erkenntnis war und dass du da auch ganz viel Wert drauf legst. Und ich war ganz inspiriert auch von deiner Art des Zuhörens, weil wir konnten ja auch das ein oder andere Gespräch zusammenführen mit den Leuten. Ja, finde ich super, weil viele Menschen einfach diese Senderrolle stark übernehmen und einfach auch ein enormes Gesprächsbedürfnis haben. Und als Zuhörer hast du einfach die Möglichkeit, wirklich nur in Anführungsstrichen da zu sein und gibst somit dann auch die Gelegenheit, denjenigen sich selber sortieren zu lassen. Ne? Und am Ende des Tages, wenn du wirklich wahrhaftig zuhörst, dann gibt's den Raum, wo er oder sie dann auch selber auf die eigenen Erkenntnisse kommt oder halt auch auf dann letztendlich wichtige Themen, die dann in der Besprechung, so wie es bei euch dann war, auch zur Lösung führte, weil du dann auch etwas anbieten konntest und man auf den richtigen Punkt kam. Ich hatte das neulich übrigens gerade mit, auch mal, ich habe einen Imagefilm gedreht, wo ich auch das erste Mal das Gefühl hatte, da war ein Dienstleister, der war komplett für mich da. Also der war nur bei mir, nicht mit sich beschäftigt, mit seiner Kamera und seinem Konzept, sondern der war so professionell, hat seine Dienstleistung im Griff, so dass er trotzdem und sie bei mir sein konnte und mir dann halt auch zuhören konnte, was ja für mich dann wiederum wichtig war, um auch meine Inhalte landen zu können und vielleicht auch überzeugend und nicht mich ablenken zu lassen, weil ich auch da sehr seismografisch bin, was dann links und rechts noch irgendwie passiert oder nicht passiert. Das war auch sehr phänomenal. Deswegen habe ich auch gerade so ein aktuelles Erlebnis, also für mich auch gehabt. Deswegen, das will ich wirklich auch nur unterstützen. Eine tolle Erkenntnis für dich auch. Und ich glaube, in der Politik auch nochmal ganz, ganz wichtig, ne?
Ja, total. Also, weil du es gerade sagst, also dieses Ich finde es immer ganz schwierig, während eines Gesprächs schon zu sagen, hey, ich habe die Lösung für dich. So, ne? Sondern es geht ja mehr darum zu sagen, okay, ich nehme es mal mit. Also dass man auch, ich mache mir immer Notizen zum Beispiel, ne? Immer. Und gucke mir die Notizen im Nachgang nochmal an und mache mir entweder selbst Gedanken oder teile das nochmal mit Kollegen, ne? Und komme dann immer einen Tag später oder zwei oder drei, ist immer ein bisschen abhängig vom Workload, komme dann zurück auf die und sage, ich glaube, ich habe eine Idee. So, und ich glaube auch gerade in dieser hochgradig komplexen Welt, die wir nun mal auch haben, mit diesen ganzen komplexen Herausforderungen, erwartet auch niemand von dir sofort eine Antwort, ne? Dass du wie aus der Pistole geschossen sagst, yes, ich hab's, ne? Sondern jeder ist, glaube ich, dankbar dafür, dass du es erstmal mitnimmst und danach halt eine Lösung präsentierst. Weil du gerade nochmal du hast ja gerade auch so nach einer Geschichte gefragt, ne? Die ich noch teilen möchte. Also ich habe tatsächlich so eine, das hat mich geprägt, also mit diesem Zuhören, eine Geschichte gehabt. Und zwar war das zustande kommen meiner Doktorarbeit. Ich habe nämlich, wie ich persönlich zumindest finde, ein spannendes Thema gehabt, aber ich glaube, es hat jeder, der ein Buch geschrieben hat oder eine Doktorarbeit, wie auch immer. Und zwar, ich habe mich damals basierend auf dem Privatarchiv von Hans Tietmeier mit der Entstehung der Eurozone beschäftigt und mit Zukunftsprognosen. Ich glaube, gerade für die Zuhörer, ich glaube, viele kennen Hans Tietmeyer nicht. In den 90er Jahren war er sehr bekannt, heute nicht mehr. In der heutigen Zeit, unter Experten ist er immer bekannt, aber ich sage es gerne nochmal, er war in den 90er Jahren Bundesbankpräsident, war so der Hüter der D-Mark und hat ganz wegweisend die Euro-Einführung von deutscher Seite begleitet. Also war so einer der Konstrukteure des Euro. Und ich hatte halt das große Glück, ihn ganz viel auch zu befragen, zu interviewen, zu dieser ganzen Euro-Thematik. Das ist auch so ein Leib- und Magenthema von mir geworden, Eurozone. Viele seiner damaligen Weggefährten auch zu interviewen. Und er hatte in seinem Keller ein Privatarchiv mit 186 Aktenordnern nicht veröffentlicht. Ja, also ich glaube, ich würde es heute auch nicht mehr hinkriegen, aber es war damals, also ich habe mich da reingestürzt, so reingewühlt in dieses Archiv und habe da halt viele Goldnuggets gefunden, also unveröffentlichte Dokumente einfach, ne? Die nochmal so die, wo ich ein bisschen was verändert habe in der wissenschaftlichen Erkenntnis zur Euro-Einführung. Was ich sagen will, ist, wie es zustande gekommen ist. Das war so, dass Hans Tietmeyer 2010 in Hildesheim gewesen ist, unsere Heimat, zufälligerweise, unsere gemeinsame Heimat. Und hat einen Vortrag gehalten. Und das hat mich dann, ich habe das nicht direkt erlebt, nur indirekt. Mein damaliger Zweitbetreuer ist auf Tietmeyer zugelaufen und hat ihn gefragt, also auch einfach nur gefragt wieder, ne? Fragen stellen, zuhören, warum es über ihn eigentlich keine Biografie gibt. Und dann sagte Tietmeyer, ja, weiß ich nicht, ich habe mich noch nie wieder gefragt. Ne? Und übrigens, ich habe dieses Privatarchiv, da ist total viel Gold quasi drin. Ne? So, und dann habe ich so eine ähnliche Frage später mal diesem Zweitbetreuer gestellt, und zwar ging es dann da um eine akademische Zukunft, ich wollte eine Doktorarbeit schreiben, und der kam wieder so auf diesen Gedanken mit Tietmeyer. Also was ich sagen will ist, ich glaube, es gibt ja so diesen Spruch, wenn du Orangen suchst, wenn du Orangen brauchst, dann suche nicht im Blaubeerfeld, ne? Oder so ähnlich. Also gibt es dann so einen Spruch, ich weiß gar nicht, ich glaube so ähnlich war er. So, und ich glaube, das ist falsch. Also ich glaube, wenn du Orangen brauchst, dann guck auch mal im Blaubeerfeld. Also ich habe damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich dieses Thema bearbeiten werde. Mhm. Aber ich habe einfach irgendwie Leute immer gefragt. Und ich glaube, wenn du mit vielen Menschen dich austauschst und einfach ganz offen mal Dinge ansprichst, dann entstehen da einfach Dinge raus, vor denen du nie rechnest.
Ja.
Deswegen letzter Punkt, wenn mich Leute fragen, wo geht's denn hin eigentlich bei dir beruflich? Was hast denn du überhaupt noch vor langfristig? Dann sage ich immer, keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen total geilen Job gerade, mache es riesig viel Spaß. Ich habe ein tolles Team, ich habe einen super geilen Chef. Also es könnte nicht besser sein. Ich weiß, in der Politik immer abhängig von Legislaturperioden. Und was danach ist, keine Ahnung, aber es wird schon gut.
Let it flow.
Let it flow, genau.
Witzig, als du gerade das Beispiel oder den Spruch geteilt hast, wenn du nach Apfelsinen suchst, dann suche nicht in den Blauerfeld, dachte ich so, hä, wieso nicht?
Ja.
und dann dachte ich, okay, ist halt vielleicht manch einer dann doch so, aber nee, und dann hast du es aufgelöst, danke dafür. Relieving. Ja, spannend. Dann hast du noch was, wir hatten ja auch mal im Austausch im Vorwege und dann hattest du noch mal einen spannenden Aspekt reingebracht mit der Langfristigkeit und dem langfristigen Plan. Das fand ich jetzt noch mal ganz spannend, der vielleicht so passt oder auch nicht, aber ich würde es ganz gerne mal deine Meinung dazu hören, weil du ja auch geteilt hast, dass wir Menschen gerne sozusagen so drauf sind, in Kurzfristigkeit Erfolge irgendwie zu planen, anstatt eben halt auch langfristig zu denken.
Ja, das ist sowas, was mich irgendwie schon ganz lange umtreibt. Also ich bin ja dadurch, dass ich in der Politik bin, in der Politik ist ja immer alles sehr kurzfristig, ne, alles ganz schnell, ne? Und irgendwie, du kennst es selbst, wenn du die Berichterstattung verfolgst, du hast immer irgendwie so ein Megathema, das gerade läuft, ne? Dann war es Corona, dann war es der Krieg oder immer noch, Energiekrise und so weiter. Und wir denken halt immer sehr negativ. Das ist so ein bisschen, ich glaube, jeder hat ein Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob du auch ein Lieblingsbuch hast, wenn ich dich jetzt fragen würde. Aber es gibt nicht viele Bücher, die ich zweimal lese. Ein Buch, das ich zweimal gelesen habe, ist große Empfehlung, auch an jeden, der uns gerade zuhört, ist Factfulness von Hans Rosling. Mhm. Und Hans Rosling geht nämlich genau, habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen und dann halt letztes Jahr nochmal, der geht an diesen Ansatz an, dass er sagt, ich zeige Ihnen die Welt, wie sie wirklich ist. Und zwar auf sehr langfristigen Daten setzen. Und der startet zu Beginn, die Frage stelle ich dir jetzt auch mal, obwohl ich dich jetzt schon ein bisschen geframed habe, aber trotzdem, er startet zu Beginn seines Buches mit der Frage, Was glauben Sie, wird die Welt besser, wird sie schlechter oder weder noch?
Ja, Frage der Perspektive.
Ja, genau. Genau. Also es ist halt, er zeigt es an diesem Buch schön auf und sagt halt, dass die Mehrheit der Menschen halt sagt, die Welt wird schlechter. Und versucht dann auch so ein bisschen die Gründe aufzuzeigen. So ein Grund ist natürlich ganz klar auch so dieser technologische Fortschritt, den wir haben, dass wir heute einfach auch viel mehr über Katastrophen erfahren. Er schreibt dann zum Beispiel, vor ein paar Jahrhunderten gab es mal diesen furchtbaren Mord von Europäern an amerikanischen Ureinwohnern. Das hat ja einfach kein Mensch mitbekommen. Oder auch vor Mitte des 20. Jahrhunderts die große Hungerkatastrophe in China, die auch keiner so richtig registriert hat, wo Millionen Menschen gestorben sind. Heute nimmt jeder von solchen Dingen Notiz. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass wir Katastrophen viel mehr wahrnehmen. Und wo er hingeht, und das ist ein Thema, ich hatte dir mal erzählt, ich mache immer noch einen Lehrauftrag in Göttingen, mache ich schon seit der Zeit meiner Doktorarbeit und spreche mit den Studierenden auch immer über diese langfristige Perspektive. Und ich hatte jetzt im Vorfeld nochmal reingeguckt in das Buch, weil ich wollte nochmal so ein paar Zahlen auch nennen, weil ich diese beeindruckend fand, als ich gelesen habe, auch bei Social Media mal geteilt habe. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel, wenn du 200 Jahre zurückguckst und guckst das Thema Zwangsarbeit zum Beispiel an, dann war im Jahr 1800 noch in 193 Ländern weltweit das Thema Zwangsarbeit erlaubt. Heute sind es noch 3. Ne? So, Thema Kinderarbeit. Der Anteil von Kindern zwischen 5 und 14 Jahren lag im Jahr 1950 noch bei knapp 30%. Heute sind wir bei unter 10.
Ja? Krass.
Thema Hunger. Der Anteil hungernder Menschen lag im Jahr 1970 noch bei 30%, heute bei unter 10. Ne? Und so weiter und so fort. Alphabetisierungsrate, auch so ein Thema. 1800 konnten nur unter 10% der Menschen lesen und schreiben, heute über 90%, so Basis des Wohlstands und so. Also, und das Interessante in seinem Buch ist, dass er diese ganzen Dinge auch Menschen gefragt hat und die Menschen, also die Mehrheit der Menschen ging immer vom Gegenteil aus. Also immer gesagt, es wird doch, also sie konnten das gar nicht glauben. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir positiver werden müssen in unserer Kommunikation. Das stört mich immens, auch so an der Medienlandschaft, dass wir immer so katastrophistisch irgendwie argumentieren. Und werbe halt sehr dafür, ne? Dass wir mal mehr so aufs Positive und auf die langfristigen Entwicklungen gucken.
Ja, aber das ist halt, das ist das, wenn man sich jetzt nicht regelmäßig irgendwie bewusst macht, dass Medien nun mal davon leben, halt von Negativbotschaften, ne, weil die dann stärker konsumiert sind, weil wir da irgendwie da scheinbar addicted zu sind. Das ist sozusagen ja mit die Ursache, warum wir Dinge halt auch eher negativ wahrnehmen. Also guck dir letztendlich das die Nachrichten an. Ich habe mich da schon sozusagen auch von entfernt, also zumindest sie nicht täglich zu schauen, sondern eben halt nur in gewissen Phasen, weil ich merke auch, dass mich das irgendwie letztendlich beeinflusst. Und da muss man sich auch irgendwie selber schützen. Aber ja, finde ich wunderschön, das Beispiel, weil wo werden diese Botschaften, die du jetzt gerade konkret geteilt hast aus diesem Buch, wo wird das schon sozusagen großartig publiziert? Ich sag mal, zumal in diesen gewöhnlichen Medienlandschaften eben nicht. Und das ist, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich dessen bewusst zu sein und auch sich selber damit zu füttern, die Perspektive in die positive Richtung zu drehen. Das ist mir auch nochmal besonders aufgefallen, als dann halt die Pandemie begann. Da war ja dann irgendwie auch, ich sag mal, für mich, die jetzt stark damals noch in der Touristik gearbeitet hat, war ja dann auf einmal der Boden unter den Füßen weg. Und da musste ich irgendwie auch mich neu sortieren. Und dann gab es aber tatsächlich auch ein paar Impulse, die ich übers Netz gefunden hatte, die genau in diese Landschaft guckt, so wo ist jetzt hier eigentlich die Chance? Und es gibt Branchen, die profitieren. Und wen kannst du da halt unterstützen? Ne? Das ist dann letztendlich genau dieser Motor, für den du selber verantwortlich bist. Das ist der Punkt. Und das sagt dir auch keiner. Es sei denn, du hast jetzt auch, ich sag mal, im Austausch mit entsprechenden reflektierten Menschen. Klar kommt das vor, aber es ist ja nicht so, dass man regelmäßig irgendwie in der Schule gelernt hat, sich auf seine Haltung oder auf seine positive, auf dieses positive Fenster zu richten. Deswegen finde ich es ein total spannendes Thema.
Zwei Punkte dazu, die mir gerade einfallen. Punkt eins, weil du gerade sagst, Schule. Ich finde, das ist total wichtig, dass wir auch an unsere Bildungsträger, wir es machen, Menschen, also auch politisch, rangehen, weil das Stichwort Medienkompetenz, ne? Also wir haben Verschwörungstheorien irgendwie im Umlauf, wir haben natürlich auch Qualitätsjournalismus, aber das ist ja mittlerweile alles so komplex geworden, dass es unheimlich wichtig ist, dass Schülerinnen und Schülern in der Schule auch Medienkompetenz beigebracht wird. Was ist eine gute Quelle, eine gute Nachricht und was ist eine schlechte Nachricht? Und das ist vor diesem ganzen Hintergrund dieser Entwicklung, auch wir wissen ja mittlerweile, dass Russland zum Beispiel auch viel Fake News auch vertrieben hat, gestreut hat in Deutschland oder Europa oder USA. Wie erkenne ich, was eine Fake News ist, ne? So. Und darüber könnten wir jetzt noch, ich glaube, 10 Podcasts füllen, das mal aufzuarbeiten, ohne zu sagen, dass ich der Experte bin natürlich. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir haben, ne? Dieses Thema. Und Punkt zwei, der mir gerade in den Sinn kam, weil du es auch gerade gesagt hast, ist, was machen diese negativen Nachrichten eigentlich mit der Wirtschaft, ne? Also wir sind da ja in diesem, in der Volkswirtschaft sprichst du halt immer so von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also ein Verband verkündet, dass wenn das so weiterläuft, dann haben wir 500.000 Arbeitslose, keine Ahnung, oder irgendeine Zahl. So, was macht das mit den Kapitalgebern, ne? Auch mit den Banken? Also ich habe so oft gehört von Unternehmen, die gesagt haben, da hat der Verband XY irgendwas rausgehauen. Mich ruft jetzt mein Kapitalgeber, meine Bank an und sagt, wir sind jetzt nicht mehr so sicher. Also das aus der Presse haben wir entnommen das. Ne? Also das macht halt richtig was mit den Unternehmen oder mit unserem Wirtschaftskreislauf. Und da müssen wir in der Kommunikation auch echt aufpassen. Und deswegen ist es manchmal auch, also nicht manchmal, eigentlich immer auch sehr wichtig, immer auch die positive Seite mal zu beleuchten. Ne? Ja. Das ist einfach eine Sache, für die ich sehr, sehr kämpfe und sehr streite.
Das ist ein schöner, mutmachender Abschluss, lieber Jochen. Es rundet wunderbar ab, weil ich gucke gerade auf die Zeit und denke, es könnte mal wieder Stunden mit dir in den Austausch gehen. Aber genau, time is limited. Das finde ich ein schönes Fenster, Mut zu machen, für sich zu sorgen, positive Gedanken zu haben oder die positive Gedanken zu sich auch zu steuern, positive Gedanken zu haben und einfach auch die Welt mehr aus der positiven Brille zu sehen, weil es gibt genug, und du hast da schöne Beispiele jetzt für genannt. Es ist einfach auch, ich würde jetzt auch keine Regel in dem Sinne sozusagen daraus für jeden irgendwie setzen wollen, weil es für jeden einfach unterschiedlich auch ist. Aber ich glaube, das ist eine schöne Botschaft und ein schöner Impuls und eine schöne Inspiration für die lieben Zuhörer und Zuschauer.
Das freut mich sehr. Du weißt ja, alles wird gut.
Damit begann er und damit endete er.
Ja, ich bin genau. Also wir haben es ja schon mehrfach gesagt, aber ich bin einfach sehr davon überzeugt, dass man dass das Leben ist so schön. Das Leben ist einfach so schön. Und wir sind auch in unserer Gesellschaft so privilegiert. Das müssen wir uns immer wieder sagen, wie privilegiert wir sind. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Und wir müssen sie halt einfach nur nutzen und dürfen uns nicht verkriechen und den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen weitermachen, weil es gibt genug Möglichkeiten, um ein ganz tolles Leben zu führen.
Sehr schön. Jochen, ganz, ganz lieben Dank für deine vielen Impulse. Danke, ein großer Blumenstrauß. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir.
Danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich, mir auch. Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut, ciao.